nächste Folge von der Ersatzbank und wir haben heute einige Themen. Wir haben extra auch ein bisschen gewartet, um jetzt auch noch den Club World Cup abzuwarten. Plus wir sind jetzt die ersten Tage drin in der What-If-Promo. Die wird natürlich großes Thema sein. Natürlich aber auch heute wieder mit dabei und seine Stimme möchte ich heute in diesem Podcast jetzt dann hören. Mero, du bist am Start.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Wie so üblich, einmal die Begrüßung. Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen das ganze Broadcast-Event rund um den Club World Cup abgewartet, denn mein lieber Kollege Mo war ja mittendrin, er hat sich dafür qualifiziert, die ganzen Spiele zu begleiten in der Zone 4, war das jetzt, glaube ich, richtig?
Ja, genau, Zone 4 war Europa.
Genau, und da haben wir einfach gedacht, wir machen das einfach mal so, wenn wir schon mal jemanden haben, der da direkt an der Quelle sitzt, dann warten wir einfach wenigstens bis zum Finale ab, bevor wir da was bringen. Und an der Stelle würde ich dann auch zurück an dich übergeben und dann kannst du ja einfach mal ein paar Eindrücke da lassen, wie es so für dich war auch einfach.
Also direkt der erste Eindruck, es war wirklich Spaß. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Dann, es waren teilweise sehr schöne Spiele. Ich habe ziemlich alle Spiele irgendwann mal irgendwie kurz gesehen oder immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Das Coole war, ich hatte alle Feeds, also ich konnte jedes Spiel theoretisch sehen und konnte dann halt aussuchen, was ich mir anschauen will. Ich habe da eigentlich alles gezeigt. Also ich habe mich jetzt gar nicht so auf die zwei deutschen Teams, waren ja insgesamt 14 Teams, zwei davon deutsch, Schalke und Leipzig. Da habe ich mich nicht so drauf eingeschossen, sondern kunterbunt mal hier und da reingeschaut. Es war natürlich auch mit Astralis beispielsweise ein Team dabei, das unglaublich gut besetzt ist. Aber auch Makers zum Beispiel mit Olli Bolli und Principe, die es am Ende auch gewonnen haben dann. Ja gut, Spoiler ist jetzt nur so bedingt, ne? Aber das Turnier an sich fand ich ziemlich cool. Wir haben ja 6 Zonen gehabt, glaube ich. Oh, ich glaube, es waren 6. Mit unterschiedlichen Teamanzahlen, ne? Je nachdem halt auch, wie groß der Pool vorher war und so. Und ich muss sagen, so das Turnier so als Ganzes, dieser ganze Qualifikationsprozess bis zu diesen Zone-Finals lassen wir jetzt einmal weg, weil der war, finde ich, sehr ungelungen. Aber das Finale an sich hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass, also bevor wir jetzt über das Spielerische reden, weil da habe ich gleich noch einen Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, aber die Aufmerksamkeit auf dieses Turnier und generell das Interesse an dem Turnier war unglaublich gering. Wenn du dir die Viewerzahlen angeschaut hast, das waren teilweise so 1500 Leute auf dem Mainstream, die geschaut haben. Das ist nichts. Also das ist ja wirklich gar nichts. Und das finde ich total schade, weil eigentlich war es echt ein cooles Event.
Ja, also insgesamt, wenn man sich die Streamzahlen vom FEC, WC anguckt, vom Club World Cup, war das schon sehr traurig auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ich glaube tatsächlich, dass hier gewissermaßen die Dynamik des Offline-Events und des 2 vs. 2 fehlt. Denn das hat die Events immer super besonders gemacht in den letzten Jahren. Und dadurch, dass es dann eben auch Zonecaster gab, hat sich die Viewership hier und da noch mal ein bisschen mehr verteilt. Aber ich glaube,
ja, dass der Mero, ganz ehrlich.
Also das war ein Witz.
Um das auch einfach wirklich mal direkt anzusprechen. Es war wirklich, ich hatte wenige Zuschauer. Es war für mich egal, weil ich konnte einfach geil streamen und es hat technisch alles cool funktioniert und so. Aber das war ja wirklich traurig und ich glaube, ich war sogar noch der mit den meisten Viewern, ohne jetzt zu sagen, wie viele Viewer ich hatte, aber es waren 3 Zonecasts für Zone 4, ein spanischer, ein italienischer und ich als Deutscher. Der Spanier hat, glaube ich, dann auch nach dem zweiten Tag, nachdem das spanische Team Riders rausgeflogen ist, im Prinzip schon aufgehört, zumindest habe ich ihn dann nicht mehr streamen sehen und der italienische, der lief irgendwie auch noch so ein bisschen nebenbei, aber ja, das war schon interessant, dass da so wenig Interesse bestand.
Ja, ich denke, es ist auch einfach daran geschuldet, sage ich mal irgendwo auch, dass eben die verschiedenen Zones aufgeteilt worden sind. Ja, das heißt, die haben alle unter sich die Zones ja ausgespielt. Erstmal dann und am Ende gab es dann das große Finale. Ich weiß aber halt einfach nicht genau, wie es abgelaufen ist, wenn ich ehrlich bin, weil irgendwie war mir dieses ganze Format dieses Jahr, ja, weiß nicht, zu kurios, zu undurchsichtig. Das ging ja schon mit dem Qualifying los und dann jetzt auch das Finale am Ende mit Zone 4, 1, 2, 3, 5. Also, weiß nicht genau. Wie lief das denn am Ende in der Spitze zusammen? Weil da hatte ich nachher einfach keine Zeit mehr, das zu gucken.
Das Turnier, und da musste ich selber auch nochmal gucken, weil ich habe wenig Erklärung gefunden tatsächlich. Also, es stand leider nicht bei jeder Runde auch nochmal drunter, so und so funktioniert jetzt diese Runde. Lassen wir den ganzen Qualifier-Kram weg und konzentrieren uns wirklich auf diese Zone-Finals. Wir haben 14 Teams gehabt mit 2 Gruppen, jeweils 7 Teams. Die besten 4 aus diesen Gruppen haben sich dann für die K.O.-Phase qualifiziert. Das heißt, 3 Teams sind jeweils rausgeflogen. Die Spiele liefen so ab, dass jeder gegen jeden gespielt hat. Es gab 2 Spiele und dann, wie auch in der Virtual Bundesliga zum Beispiel, 3 Punkte für jedes Einzelspiel. Das heißt, du konntest 6 Punkte maximal holen in so einer Begegnung. Oder halt 4 oder einen oder keinen. Und daraus ergab sich dann eine Tabelle. Die besten 4 sind dann in die K.O.-Phase und 3 sind rausgeflogen. Und dann ging es in diese K.O.-Phase rein und Viertelfinale, also ne, mit 8 Teams dann, und Halbfinale waren ein Best of 3. Das heißt, es wurde ausgelost vorher, auf welcher Konsole gestartet wird. Und dann eben, ja, maximal 3 Spiele, immer mit K.O. Das heißt, in jedem einzelnen Spiel gab es kein Unentschieden, sondern musste dann halt in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen im Zweifel. Komme ich da auch nochmal drauf zurück, auf Elfmeterschießen, denn das war, finde ich, ein wichtiger Faktor. Und dann im Finale war es ein Best of 5. Also ja, da wurde halt auch wieder ausgelost so. Das war, glaube ich, auch dem geschuldet, dass es eben diese 2-gegen-2-Komponente nicht gab, was ein bisschen schade ist, aber ja, nun mal eben so ist. Und ja, Thema Elfmeterschießen. Es gab ein Team, das in den, also wirklich, das war das einzige Team in Zone 4, das Elfmeterschießen gebraucht hat. Und zwar wirklich nicht zu knapp. Die haben von 6 Spielen, glaube ich, im Viertelfinale und Halbfinale 5 im Elfmeterschießen gewonnen. Und das war Makers, die haben es am Ende gewonnen. So, und es ging am Ende tatsächlich im Finale, also im Finale-Finale, ging es dann auch nochmal ins Elfmeterschießen und da haben sie es dann auch wieder gewonnen. Also haben jedes Elfmeterschießen auch gewonnen, aber die sind unglaublich oft ins Elfmeterschießen und ich verstehe es nicht. Das habe ich auch dann im Stream schon gesagt. Ich verstehe es nicht, wie es überhaupt dazu kommen konnte, denn wir hatten erstmal im Finale in diesem Best of 5 2 Siege von Astralis. Ustun hat gewonnen, Agge hat gewonnen. Da dachte man dann schon so, ja, okay, wird ein kurzes Finale, weil es sind jetzt erstmal 2 Matchbälle für Astralis, weil, ne, sie können jetzt, das, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, haben sie das insgesamt schon gewonnen. Wenn sie es halt verlieren, okay, dann hat Agge ja die Chance, nochmal einen draufzusetzen. Die haben tatsächlich beide Spiele verloren. Ustun dann im dritten Spiel. Und Ustun hat sein allererstes Spiel irgendwie, glaube ich, mit 4-0 gewonnen. Also auch eine deutliche Sache. Dann war eigentlich auch schon so, ja, okay, gut, das ist, wenn man auch Ustun kennt und so, das ist ein offensiv starker Spieler. Der hat 3-mal die Chance gehabt, den letzten Angriff zu spielen. Also bei der 90. Minute, dann in der 105. Minute und in der 120. Minute. Und er hat es nicht gemacht. Der hat in der Viererkette rumgespielt. Der ist nicht auf diesen letzten Angriff gegangen. 3-mal. Und dann ins Elfmeterschießen, dann verschießt er die ersten beiden Elfmeter und verliert dadurch dieses Finale. Und das ist meiner Meinung nach komplett ein individueller Fehler gewesen von ihm, weil er nicht mal, also er probiert nicht mal diesen letzten Angriff zu fahren. Also wirklich, da war schon auch Nachspielzeit und so, da wäre auch kein Konter mehr möglich gewesen, aber das war so mutlos und so komisch. Also ich weiß auch nicht, was da abging, aber so hat Makers dieses Finale gewonnen. Und für mich nicht verdient eigentlich, weil die auch eben in der K.O.-Phase wirklich Probleme hatten. Und wenn du dir dann auch vorher überlegst, dass Schalke gegen Makers im Halbfinale rausgeflogen ist und das, obwohl die wirklich eine richtig gute Performance gemacht haben, Juli eigentlich Olli Bolli auf der Xbox 2-mal unter Kontrolle hatte, ist dann schade. So sind sie halt dann zum Turniersieg gehumpelt.
Ja, das ist dann ein bisschen schade, wenn das dann am Ende so ist, aber gibt's denn jetzt so, also, ja, okay, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie fehlt mir der Flair bei dem Event komplett und ich muss tatsächlich sagen, dass ich es die letzten beiden Jahre jetzt nicht so aktiv verfolgt habe, aber davor, wo das dann auch, glaube ich, in Paris war, wenn ich mich nicht irre, da habe ich das auch, das ganze Offline-Event komplett fast durchgesuchtet mit. Also das hat mich schon auch interessiert tatsächlich, aber it is we, yeah, it is what it is, ne? Also den Umständen entsprechend haben sie das ganze Format jetzt angepasst und dementsprechend, ja. Nicht nur das Format ist ja angepasst, auch die Online-Qualifier haben wir angepasst. Ich denke, auch da können wir nochmal drüber reden, denn Qualifier 3 hat in der Zwischenzeit auch mittlerweile stattgefunden und hat erneut einen deutschen Gewinner. Und zwar Musti, auch wenn EA zwischendurch immer wieder den falschen verlinkt hat, hat doch der richtige gewonnen.
Ja, und also jetzt haben wir dann 3 Turniere und jeweils die Xbox-Seite, weil es wird ja da auch, glaube ich, ne, immer unterschieden zwischen Xbox und PlayStation dann. Also Musti ist einer der beiden Sieger aus diesem Qualifier. Er war auch der einzige Deutsche beim Turnier, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, GG, der hat tatsächlich in dieser Saison eine starke Leistung bislang abgeliefert und dadurch ist auch auf der Xbox, glaube ich, Platz 1 bis 3 deutsch belegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das zeugt natürlich auch von einer guten Leistung, aber es sind auch teilweise andere Namen, die wir da oben sehen und eben nicht die altbekannten wie Megabit, wie Niklas Rasek ganz oben. Das finde ich auch eine interessante Sache, aber ich denke gerade auch, wenn es dann um Megabit geht, sprechen wir nachher nochmal über die Virtual Bundesliga und was da so abgeht, da sind wir ja auch kurz vor dem Saisonende.
Sind wir schon kurz vor dem Saisonende? Okay.
Also, ja, man merkt, Miro, du bist ein bisschen raus. So, dann können wir vielleicht die VBL jetzt gerade noch mit anschließen.
Also, ja, also, was heißt raus? Ich habe die letzten 2 Wochen tatsächlich in der VBL jetzt einfach nicht geguckt, weil ich einfach ein paar andere Sachen gemacht habe, auch nebenbei.
Und ist okay, ich war nicht da, deswegen ist okay.
Ach so, ein Ding ist das. Nee, man muss einfach sagen, dass die VBL-Saison sich halt einfach ganz plump zieht. Die zieht sich halt einfach ewig. Und dazu ist ja auch noch, wenn man so auf Twitter und so sich umschaut, viel Gemauschel um den Open Qualifier. Das ist schon, ja, auch nicht so cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Zander habe ich das, glaube ich, gelesen, dass da drin steht in dem Qualifikationsmodus, das läuft bis zum 28.02. und am 27.02. steht, läuft nur noch 10 Stunden und ist dann am 28.02. geschlossen, wo quasi der ganze Tag verfügbar ist.
Da muss ich aber das noch ein bisschen einschränken. Also Niklas Heisen hatte dann drunter kommentiert und gesagt, ja, es war irgendwie bis um 10 Uhr am 28.02. und das ist, finde ich, ja dann bis zum 28.02. Also das ist unglücklich kommuniziert, aber finde ich dann auch nicht falsch. Also das ist, ja, ist halt aber auch blöd, wenn es auf den letzten Drücker und so, ich weiß auch nicht. Also schade für Xander, der dadurch wohl dann die Qualifikation jetzt nicht geschafft hat. Ärgerlich, dann kann ich ihn nicht ausrufen wieder zum Favoriten, aber ja, unglücklich kommuniziert einfach. Fertig. Würde ich einen Haken dran machen. Und jetzt zum Thema Endspurt in der VBL. Wir haben jetzt noch 2 Doppelspieltage in der Club Championship. Das heißt, wir sind jetzt maximal 36 Punkte. Das gibt's noch, die du holen kannst. Und das ist für manche Teams unglaublich wichtig. Unter anderem, gerade schon angesprochen, Megabit Werder Bremen. Denn die wollen ja eigentlich, also na, als Titel, als wirklich der einzige Titelträger in der Club Championship, sind die so weit davon entfernt, das Ding wieder zu gewinnen. Das glaubt man fast gar nicht. Also, sie können eigentlich die Titelverteidigung schon abhaken. So, es geht eigentlich bei Werder Bremen nur noch darum, in die Top 10 reinzukommen von 13 Teams, um ja die Einzelplayoffs dann spielen zu können.
Okay, das ist natürlich krass. Also, ich meine, die sind schon normalerweise eigentlich sehr konstant gewesen und ich fand jetzt Megabit hat auch nicht so schlecht performt dieses Jahr, overall, insgesamt hier und da, aber dass die da so Probleme bekommen, ist schon heftig irgendwie auch.
Ja, also da läuft's einfach nicht. Ich weiß nicht so ganz, was die Gründe dafür sind, aber es ist einfach zu wenig, was bei denen kommt. Und ich schaue gerade noch mal auf die Tabelle. Da können wir dann vielleicht das ein oder andere noch mal besprechen. Also wir sehen zum einen jetzt auch Schalke 04. Die sind Vorletzte in ihrer Division. Die sind noch nicht abgeschlagen. Also auch die könnten noch in die Top 10 reinrutschen. So, aber die waren jetzt beim Club Gold Cup zum Beispiel dabei und haben wirklich gut gespielt. Also meiner Meinung nach hätten die auch das Finale eigentlich verdient gehabt. Aber sind sie halt nicht reingekommen so. Aber da sieht man, wie weit das auch auseinanderliegen kann. Und dann vom Turniermodus. Wir spielen ja hier in dem 90er-Modus. Beim FECWC war es Ultimate Team. Auch da übrigens, ne? Ich habe dann mal zusammengerechnet, was diese Teams kosten, die da verwendet wurden. Was schätzt du, in welchem Preisrahmen liegt das? Oder hast du es sogar vielleicht mitbekommen?
Was bei dem FE?
Beim FECWC, also quasi, was ist das aktuell bestmögliche Team?
Ich glaube, irgendwas war da mit 74 Millionen oder sowas.
Ja, genau, also mit, ich glaube, die Startelf waren so bei 65 Millionen im Schnitt. Und mit Auswechselbank dann bist du so nochmal 10 Millionen drauf ungefähr. Wie krass das einfach ist, ne? Und wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Jahren, da war das die Hälfte maximal, die du dafür gezahlt hast. Also wie weit wir da nach oben gehen im Preis und so weiter. Und das sind natürlich klar EA-Accounts und so weiter, aber das sind die bestmöglichen Teams. Und diese Teams kannst du dir ja niemals erspielen. Niemals. Die kannst du dir auch nur mit Echtgeld eigentlich kaufen. Weil was du da an Zeit reinballerst, das ist abnormal. Aber das nur so am Rande. Also man sieht, es, je nachdem, wie das Turnier verläuft, ist eine Mannschaft eben auch deutlich besser oder deutlich schlechter. Das ist schwer vom einen auf den anderen Wettbewerb, das so rüberzuziehen. Wir haben aktuell mit dem VfL Bochum eine Mannschaft oben, die sich das verdient hat. Die haben auch die besten 2 Einzelspieler aktuell, nach meiner Statistik zumindest. Und die sind da verdient oben. Die werden auch unter der Top 2 bleiben, da bin ich ziemlich sicher, denn die haben 16 Punkte Vorsprung aktuell auf den VfL Wolfsburg auf Platz 2. Also da brennt eigentlich nichts an. Köln ist da auch noch so ein bisschen mit dran und so. Also es ist oben eng. Gladbach zuletzt echt in einer schlechten Form. Das wundert mich so ein bisschen. Die sind runtergerutscht von der Tabellenführung auf Platz 4 mittlerweile. Aber auch nur ein Punkt hinter Wolfsburg auf Platz 2. So. St. Pauli, denke ich, bleibt auch in der Top 6, aber die werden drum kämpfen müssen, genauso wie Leverkusen und Kiel. Und ab da Paderborn, das ist dann so eigentlich das Geklüngel mit Hamburg, mit Bremen, Hannover und eventuell sogar noch Schalke, die sich um diese Plätze 7 bis 10 dann balgen. Aber ich weiß nicht, von Bremen, das ist einfach zu wenig. 74 Punkte, so. Was ist das?
Weiß nicht. Wenn man das zweimal verteidigt, also wenn man zweimal die Club Championship gewinnt, kann man ja auch mal irgendwann dann ein bisschen strugglen. Ne? Also ich meine, das ist schon arg wenig, wenn man das halt mit Bochum auch vergleicht, sage ich mal. Weil ich meine, wir können ja mal den Tabellenführer sozusagen nehmen. Ja, die haben 113 Punkte und bis zu 74 sind schon arg. Und das Bremen auch gar nicht so in Schlagweite zu den Top 6 irgendwie so richtig ist. Ich meine, auf den Sechstplatzierten in der Tabelle sind es schon auch 13 Punkte und das ist halt auch gar nicht mal so wenig so. Ne? Da musst du es einfach mal hier und da wieder ein bisschen schief laufen. Sie haben keine gute Defensive mit 121 Gegentoren. Haben sie, glaube ich, die drittschlechteste Abwehr in der Liga. Ich das, glaube ich, richtig gesehen habe. Ja, die drittschlechteste Abwehr der Liga. Und das war ja eigentlich auch so eine Sache, die für Bremen immer gut lief. Und vor allen Dingen eigentlich auch das Tore schießen. 105 Tore sind nicht schlecht, aber Bochum hat zum Beispiel 153. Ne? Also, weiß nicht, bei Bremen ist leider ziemlich Sand im Getriebe, obwohl die Jungs normalerweise immer eine ganz schöne Show abgefeiert haben.
Normalerweise, ja. Machen wir den Blick auch noch ganz kurz auf die Division Südost, wo wir da aktuell stehen. Wir haben natürlich mit Leipzig, die rennen ganz oben weg und eigentlich ist auch Platz 2 schon weg, nämlich Heidenheim. Also die sind vorne dran und da wird sich auch nichts ändern, weil die sind so weit vorne, die holt da keiner mehr ein. Augsburg auf Platz 3, auch relativ mit Abstand, 12 Punkte auf die Hertha, die auch einen Spieltag schon mehr haben. Also ich denke, da Augsburg wird es in der Top 6 auf jeden Fall packen. Und dann Fürth, die sind ein bisschen abgerutscht, die waren ja auch eigentlich eine Top-Mannschaft, jetzt haben sie zuletzt schlechter gespielt. Deswegen, da wird es so um die Plätze 4 bis 6 auf jeden Fall ein harter Kampf, weil da sind einige Teams, auch sogar noch Mainz, die sind 7 Punkte hinter Greuther Fürth auf Platz 6 aktuell. Also,
ja, also ich glaube, Platz 4 bis 10 können sich da noch ordentlich durchmischen jetzt
genau,
an den letzten beiden
Spieltagen.
Genau, ne?
Das wird auch passieren.
Das wird richtig spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie viele direkte Duelle da vielleicht noch zwischen denen sind, weil da müsste ich mir jetzt die Spieltage nochmal angucken, aber das sprengt vielleicht den Rahmen an der Stelle. Nevertheless, das könnte richtig spannend werden. Also Platz 1 und 2 sind vergeben, Platz 3, ja, auch, denke ich, ziemlich sicher. Außer Hoffenheim rastet nochmal richtig aus jetzt. Aber das ist schon gut. Also ich muss weiterhin sagen, Heidenheim hat mich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Jungs da so eskalieren. Ich meine, es war im Bereich des Möglichen, aber wie dominant sie dann hier auch auftreten, mit einer ähnlich starken Bilanz, sage ich mal, wie Leipzig, ja, 149 Tore geschossen, 83 kassiert, Leipzig und Heidenheim dahinter 137 zu 81, 128 Punkte zu 116, also die dominieren die Südost-Tabelle schon ganz klar und dahinter prügeln sich irgendwie alle so irgendwie ein bisschen auch.
So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Es wird ein hart umkämpftes Ding, also Südost wird jetzt zum Ende hin wirklich nochmal spannend. Wir haben jetzt noch 2 Doppelspieltage, wie gesagt, also die nächsten 2 Wochen, fahren morgen auch wieder nach Köln zur Übertragung, die werden interessant und dann geht's in den folgenden Wochen dann um die Final Chance, also wo Platz 3 bis 6 ne, über Kreuz gegeneinander spielt und dann haben wir das Grand Final, da kommt noch einiges auf uns zu und ich freue mich auch drauf, weil es mal ein bisschen was verändert aus diesem ja, Regelbetrieb, den wir jetzt hatten, der sehr routiniert mittlerweile läuft und sehr eingefahren ist, weil es einfach viele Spiele sind und es ist viel vom selben. Also wenn da K.O.-System und so dazukommt, wird das, glaube ich, nochmal deutlich interessanter. Was wir noch sagen können vom letzten Mal, da haben wir noch drüber gesprochen, dass es irgendwie so wenig Showdown-SBCs gibt und irgendwie, vielleicht eine halbe Stunde später hast du mir dann, oder ich weiß nicht, vielleicht war es am Abend, aber du hast mir dann direkt einen Tweet geschickt, jo, gibt dann eine neue Showdown-SBC zwischen Gladbach und Man City. Mittlerweile ist das Ganze auch schon aufgelöst und Zinchenko hat das Upgrade dann bekommen oder wird es bekommen. Ich finde, die Karte sieht jetzt nicht so krass aus, aber okay. Was interessant ist, ist auch der Preis. Das war nämlich ungefähr das Doppelte von dem, ich glaube auch für Hermann, also für die potenziell schlechtere Karte oder uninteressantere Karte, musstest du das Doppelte zahlen von dem, was Acuña damals gekostet hatte, der da schon eine ziemlich starke Karte war, plus mit dem Upgrade nochmal extrem gut war. Also das ist so ein bisschen wieder SBC-Bepreisung funktioniert nicht so ganz.
Höchst fragwürdig.
Und wenn wir dann über SBCs reden, dann müssen wir auch nochmal einfach hier erwähnen, dass bei den Icon-SBCs immer noch nichts passiert. Es gibt so viele Tweets mittlerweile von mehr oder weniger Bekannten aus der FIFA-Szene, die dann sagen, ja, hier, wir haben jetzt schon so und so viele Tage keine neue Icon-SBC gesehen. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 40 Tagen. Wir haben
50, heute ist der 50.
Oh, ja. Cool.
Habe ich vorhin irgendeinem, ich glaube bei Sakul im Discord hat irgendjemand einen Tweet gepostet, wo dann einfach nur eine 50 drin stand. Ja, genau, Days Since the Last Individual Icon-SBC. Da gibt es übrigens einen extra Twitter-Account für und der hat heute, gestern sogar schon um 7 Uhr gepostet, 50 Tage ohne Icon-SBC und das ist schade, wenn man das im Verhältnis dazu setzt, welche Icon-SBCs wir zum Beispiel in früheren FIFA-Teilen schon hatten.
Ja, da gab es dann schon im Dezember so einen Prime Rio Ferdinand, der competitive gesehen damals wirklich sehr gern gespielt wurde auch. Und solche Sachen haben wir gar nicht. Wir steuern jetzt auf eine Zeit zu, 22. März. Damals war es dann so, yo, jetzt bringen wir wirklich die Besten der Besten nochmal raus. Es waren dann am Ende nicht ganz die Besten der Besten, weil nicht die beste Icon-Version zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich. Aber es war so, yo, hier sind jetzt dann Ende März die besten möglichen Icons. Könnt ihr als SBC machen, die laufen nicht ab. Könnt ihr euch dann über die Zeit ergrinden. Jetzt kann jeder dann mit Hullet und Ronaldo und sonst was spielen. So, und das ist ja das, also ich verstehe, dass man diese Icons nicht so einfach rauswirft, ne? Dass man die einfach dann auch so über die Team of the Year Promo oder sowas sich ergrinden kann. Ist ja auch voll okay von mir aus, aber wenn du das ankündigst mit the most accessible und fun way to get Icons und so weiter, das ist es halt einfach nicht. Also Icon Swaps läuft so medium, finde ich. Das ist nicht ideal. Nicht gut, haben wir jetzt auch schon viel besprochen. Und Icon-SBCs sind ein kompletter Krampf. Die machen einfach auch keinen Sinn zu machen. Und die Auswahl und die Anzahl funktioniert ja gar nicht. Also, ich weiß nicht, wie der frühere Rhythmus war, aber da war das doch so, spätestens alle 2 Wochen kamen 2 neue Icons oder so am Donnerstag zum Throwback Thursday. Und dann war das nicht irgendeine Version, sondern so die Base. Weiß ich nicht, Base-Iero-Karte oder sowas, sondern da war das halt einfach die Prime-Version von den ganzen Icons und wir hatten da auch nicht so viel Icons. Also es passiert einfach viel zu wenig. Punkt. Fertig. Ich will nicht so drum rumlabern, es nervt mich einfach nur.
Okay, lassen wir das so stehen. Es nervt, ja, es ist schade. Vor allen Dingen für die Leute, die halt die ganze Zeit eben auch die, ja, sag ich mal, Icon-Swaps-Packs mitnehmen und dann eine Menge SBC-Futter haben und es kommen halt schon coole SBCs auch raus, muss man ja sagen. So ein El-Sharawi, ein Ribéry, der recht teuer war. Jetzt kam Müller, der vom Pricing aber auch komisch ist, sagen wir mal, wenn wir den zum Beispiel vergleichen mit einem Forsberg, der gekommen ist. Aber ein paar coole SBCs kommen. Ich finde es nur die Zeitpunkte komisch, zu denen sie kommen. Zum Beispiel, warum kommt so ein 93er Groß mittendrin in so einem What-If-Event? Warum kommt der nicht als Team of the Year Flashback? Genauso wie zum Beispiel so ein Müller Moments. Warum kommt der nicht zu einem Team of the Year Event? Und ja, das ist wieder Kategorie Storytelling, glaube ich, einfach, wo es ein bisschen hapert und es ist einfach schade, dass es das so läuft. Aber ich denke, dann können wir doch einfach mal übergehen zur What-If-Promo. So, und darüber mal sprechen. Wir haben ein ganz cooles Team bekommen eigentlich
Warte,
mit.
ganz kurz. Erstmal, bevor wir über das Team an sich sprechen, möchte ich über die Erwartungshaltung sprechen, die bei dieser Promo kam. Also, es war bekannt, die nächste Promo ist What If. Und du hast auch einen Tweet dazu gemacht, wo du gesagt hast, boah, könnte voll cool werden, nämlich so, vielleicht sogar, und da ist Storytelling, wäre großartig gewesen. Ne? Wir hatten zuvor die Future Stars Promo. Das ist so, hier, das sind so vielversprechende Talente, denen geben wir jetzt Karten, die irgendwie total krass sind, dass man die spielen kann. Als Anschluss an diese Promo, eine What-If-Promo zu haben mit Spielern, die es eben nicht geschafft haben, so den ganz großen Erfolg zu haben. Du hast Marco Marin zum Beispiel gesagt. Und
Er hat sogar eine
darauf,
Karte
ja
gebastelt.
genau, also und daraus dann eine Karte zu machen und sagen, okay, das waren richtig vielversprechende Spieler, die es aber nicht gepackt haben. Aber wir geben denen jetzt mal eine Karte, um so dieses Szenario auszufüllen von was wäre, wenn dieses Talent erfüllt worden wäre. Was wäre das für ein geiles Storytelling gewesen? Wie gut wäre das gewesen? Einfach so direkt im Anschluss an die Future Stars, so, yo, hier weiß ich nicht, wie viele Spieler es gegeben hätte. Das wäre mega gut gewesen. So, und
Ja,
das
ich
ist die
meine, da fallen einem
Erwartungshaltung
bestimmt
gewesen bei
auch.
vielen.
Ja, bei vielen wird das, glaube ich, so gewesen sein, weil What If ist halt ja, sehr nichtssagend, wenn wir ehrlich sind. Also, What If ist halt wirklich etwas, da kann einfach alles auf dich zukommen und dementsprechend waren die Spekulationen sehr wild. Aber andererseits ist es genau das, was irgendwie diese Event-Teaser die letzten Jahre ausgemacht haben. Wir hatten uns ja ein bisschen beschwert, dass das so fehlt. Jetzt gab es das wieder, dann Six Goals, Clean Sheets und so Sachen als Teaser auch im Ladescreen sehr cool gemacht. Auch das Kartendesign finde ich ganz nice, muss ich sagen. Ich mag dieses Lila. Aber es ist halt schade, dass es eigentlich so eine Headliners-Light-Promo geworden ist und irgendwie finde ich es ein bisschen langweilig.
Ich muss sagen, ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und zwar, erstmal, es ist super, dass es Live-Karten sind. Ich finde Live-Karten immer viel interessanter. Dass es an den realen Fußball angeknüpft ist, weil also generell fast jede Live-Karte ist ja mit einem direkten Fußballbezug, es sei denn, es ging zum Beispiel um diese Scream-Karten, die wir mal hatten, die dann mit Mondphasen zusammenhingen. Aber Live-Karten grundsätzlich gut. Der Gedanke, dass das auch nicht von dem Spieler selbst abhängt, sondern vom Team, ist auch okay, finde ich. Und das fügt dem Ganzen ja eine neue Komponente hinzu, die wir bislang auch noch nicht hatten. Das ist positiv zu bewerten, meiner Meinung nach. Aber die Anforderungen, so, yo, also alles Mittelfeld und Stürmer, wenn euer Team in den nächsten 5 Spielen 6 Tore schießt, jo, dann kriegt ihr halt 2 ab, also geht euer Rating 2 Punkte hoch. Und bei den Verteidigern, wenn ihr da halt irgendwie einmal zu 0 spielt in den nächsten 5 Spielen, dann kriegt ihr auch 2 hoch. Was dazu geführt hat, dass Mbabu, der an sich schon eine gute Karte ist, den natürlich ganz viele auch wieder spielen wollen, der dann auch direkt extinct war, einfach mal innerhalb von weniger als 24 Stunden sein Upgrade bekommen hat, weil Wolfsburg 2-0 gegen Hertha gewonnen hat. Also ich finde so diese Anforderungen viel zu niedrig auch, weil, ey, also ganz ehrlich, 6 Tore, guck dir das an, Bayern hat 5-1 gewonnen gegen Köln, so wenn jetzt ein Bayern-Spieler dabei gewesen wäre, war natürlich mal wieder nicht, die wären jetzt halt einfach direkt schon im nächsten Spiel eigentlich safe gewesen. 1-0 in 5 Spielen, das ist halt auch...
Also ich finde zum Beispiel die Diskrepanz zwischen Mittelfeld und Angreifern zu Verteidigern sehr krass, weil 1-0 spielen in 5 Spielen finde ich nicht so krass wie erziele... 6 Tore in 5 Spielen.
Ja, aber auch das, ganz ehrlich, also 6 Tore
in 5 Spielen. Ja, das ist nicht unbedingt schwer, aber wenn wir jetzt zum Beispiel so den Spielplan von einem Kanté nehmen, ja, Chelsea gestern 0-0 gegen United. Das nächste Spiel ist gegen Liverpool. So, ne? Also, das ist dann schon sehr challenging, sag ich mal. Und dann treffen sie auf Everton, Leeds United, West Brom Albion. So, dann müssen die entweder in den letzten 3 Spielen richtig eskalieren, ja, oder sie machen irgendwie konstant jedes Spiel ein Tor. Das klingt jetzt erstmal nicht so schwierig, aber prinzipiell schon auch, ne? Gerade je nachdem, was auf deinem Spielplan steht.
Ja, aber so bekommt eigentlich jede Karte, weil das sind ja dann jetzt auch keine Randclubs. Also weißt du, das sind jetzt alles Teams, die mindestens im Mittelfeld eigentlich stehen, irgendwo. Ne? Und jede Karte, also vielleicht 1 oder 2 Karten, aber ansonsten wird jede Karte dieses Upgrade bekommen. Und das finde ich ein bisschen zu langweilig. Also, ich weiß nicht, ich finde den Grundgedanken cool, aber das ist wieder so, nur so halb gedacht irgendwie. Und wenn dann die Price-Ranges nicht angepasst werden und so weiter, beziehungsweise es ewig dauert und so, ist halt auch dumm. Weil so ein Babu, yo, den kannst du jetzt halt noch ziehen so, aber den kannst du halt auch wieder eigentlich nicht kaufen, weil die Price-Range, glaube ich, immer noch nicht geupdatet ist.
Ja, also ich meine, am Ende kaufen sowieso alle Außenverteidiger.
Ja, um die Überleitung zum nächsten zu machen. Also es gibt ja so, jedes FIFA hat so ein bisschen eine Meta und ja, so den bevorzugten Spielertyp irgendwie. Wir hatten das in FIFA 20 mit den Weakfoots. Also es war unglaublich wichtig, 5-Star-Weakfoot zu haben. Das war dann so gerade bei Icons mit Eusebio, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch mit Ronaldo. Also mit solchen Spielern, ne?
Wir können es auch noch mal anders aufdrehen. Lass mich mal kurz. Wir haben in jedem FIFA auch ein wenig eine andere Verteidiger-Meta tatsächlich. Es gab ein FIFA, in dem hat man sogar ZDMs eher hinten mal gespielt, weil sie besser dribbeln können und auch das Spiel besser aufbauen. Ich glaube, in FIFA 18 hat man das teilweise gemacht. In FIFA 19 hatten wir eine Innenverteidiger-Meter. Da hast du eigentlich auf allen 4 Positionen Innenverteidiger gespielt, wegen der Flanken. Und in FIFA 20 hast du Spieler gespielt, die eben auch in der AV, in dem Fall AV gespielt haben, aber eben auch am besten einen starken, schwachen Fuß hatten, um das Spiel vernünftig in beide Richtungen eröffnen zu können. Und jetzt in FIFA 21 haben wir eigentlich am besten auf allen Positionen Außenverteidiger, weil das Tempo mehr wert ist als die Verteidigungsstats.
Exakt. Und das ist eigentlich schon wieder zusammengefasst. Also, du hattest mir einen Screenshot geschickt. Ich glaube, da waren 5 Außenverteidiger insgesamt drin, die dann so verteilt waren auf zentral-defensives Mittelfeld, die Außenverteidigerposition, teilweise aber auch in der Innenverteidigung. Ist einfach eine interessante Beobachtung, so dass es in diese Richtung geht. Aber natürlich haben wir auch sehr starke Außenverteidigerkarten. Der Trend geht ja dazu, dass wir eine wahnsinnig große Vielfalt haben an spielbaren Karten und dadurch kannst du dir sehr viel zusammenbauen und dann wird auch tatsächlich häufig mal auf die Chemie ja wenig gegeben und dann wird eben so ein James zum Beispiel von Chelsea einfach mal in der IV gespielt auf 7 Chemie.
Stopp, nee, es wird nicht wenig auf Chemie gegeben. Das Problem ist, dass das Chemiesystem mittlerweile so, ja, kaputt gemacht ist, dass so Außenverteidiger ohne Probleme einfach in der IV halt eben auf ihre 7 Chemie bekommen und 7 Chemie ist halt irgendwie auch okay.
Ja, aber das meine ich ja. Also, die sind halt nicht auf voller Chemie, aber die sind so auf der Chemie, dass es funktioniert. Also, du kriegst halt immer noch, ich glaube, 6 ist der Standard, wenn du einwechselst und das ist dann irgendwie so ein +1-Boost oder so auf die jeweiligen Stats, je nach Chemistry-Style und so, ne, gibt es vielleicht auch mal +2 oder noch +3, aber so +7 ist halt so ein bisschen besser, als wenn du den Spieler einwechseln würdest im Spiel. Du kannst ihn aber halt von Anfang an spielen. Das ist so das Hintergrundwissen. Und 4 ist, glaube ich, der Standardwert, um weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung zu bekommen. Da hat die Karte genau diese Werte. Das mal so als Chemie-Hintergrund. Also, ja, ist eine Feststellung einfach mit den Außenverteidigern. Ich glaube, das können wir abhaken, weil das ist ja erstmal nur eine Beobachtung. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke, gerade so ein Babu könnte auch häufig dann auf der ZM-Position, ZDM sein oder eben in der Innenverteidigung. Und jetzt möchte ich noch über einen Spieler sprechen, der mich persönlich sehr freut, dass er jetzt da ist. Aber ich habe dir auch schon geschrieben, ich bin damit unzufrieden. Und zwar Thomas Müller als SBC. Du hast es schon kurz angedeutet. Jetzt ist sie mal da, jetzt ist diese lang ersehnte Thomas-Müller-Karte da, aber ich finde sie zu schlecht. Also mit einer 89 ist das nicht gut genug. Und mit den Werten so, da haben wir halt zum Beispiel einen Serge Gnabry bekommen als Freeze-Version, die im Prinzip die gleiche Karte ist, aber die war günstiger. Und die war zu einem früheren Zeitpunkt und da war die Karte gut. Mittlerweile, ich spiele ja Serge Gnabry selber noch, ist die Karte nicht mehr wirklich brauchbar. Was positiv ist an dieser Müller-Karte, 4-4, also er hat ein Skill-Upgrade bekommen, das tut der Karte sehr gut. Aber ich finde, für den Preis ist die Karte zu schlecht. Und auch einfach für den aktuellen Zeitpunkt so. Die hat zu wenig Tempo, die hat zu wenig Abschluss. Das funktioniert, finde ich, so nicht.
Ich finde es halt schade, dass diese Müller-Karte am Ende nur ein besser ist als der Innenform, auch wenn er im Vergleich ein krasses Tempo, Dribbling und Physis-Boost ja bekommen hat auf der Moments-Karte. Aber ja, also er ist nicht richtig gut, aber richtig scheiße ist er auch nicht. Keine Ahnung, ich finde die Karte okay, aber sie kommt halt zu spät. Das ist wie gesagt, die Karte kannst du halt vielleicht noch zum Toti bringen. Ja, dann sind das nochmal so 2 Monate Vorsprung und da ist so eine 89er Müller-Karte vielleicht noch ganz nice. Auch nicht überragend, aber vielleicht noch ganz nice. Ist halt, wie gesagt, die kommt halt einfach viel zu spät. Was halt cool ist, ist das Upgrade auf 4-4. Ja, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil normalerweise hätte er nur 3 Sterne Skills auf der Base-Karte. Aber dass die halt nur ein besser ist als der letzte Inform, auch wenn er schneller ist, die Moments-Karte ist halt uncool einfach.
Ja, und dafür zahlst du aber dann, ich glaube, 300k sind es ungefähr. Und das ist einfach zu viel. Das ist, wie gesagt, Serge Gnabry ist das die vergleichbare Karte und da lohnt sich dieser Müller eigentlich nicht. Das ist wirklich nur so.
Ich würde nicht mal Serge Gnabry nehmen. Nimm doch mal den Forsberg, den ich vorhin angesprochen habe. Der hat 83 Pace im Vergleich Müller 85. Der hat 85 Schüssen, Müller 87. Beide haben 88 Dribbling. Forsberg hat weniger Physis, weniger Def, aber zum Beispiel ein bisschen mehr Passen. Der kam schon richtig early im Game und hat 100k gekostet und Müller kostet das Dreifache und von den Total Stats hat der Forsberg zum Beispiel nur 100 weniger, auch bei 4-4.
Das sagt viel. Und das macht mich so ein bisschen wütend. Das Positive ist vielleicht, man kann den, wenn man sie jetzt Fan ist, und ich werde ihn wahrscheinlich auch noch machen, einfach weil Thomas Müller Bayern-Spieler und so, ne? Aber ich mache den einfach, weil ich Bock dann drauf habe. Aber ich werde mir den so über die Zeit jetzt ercraften. Das Gute ist, es gibt jetzt auch gerade wieder ein paar gute SBCs mit den 82 bis 88 Packs, beziehungsweise den 81 Plus Packs, die teilweise wieder überragend sind. 85 Plus Pack, also man kann jetzt schon auch den sich ercraften über die Zeit. Ähnlich ist es ja auch mit dem Toni Kroos, den ich auch viel zu teuer finde. Immerhin ist es mal, der passt in diese Vorstellung von What If, Toni Kroos hat Tempo, weil die Karte sieht interessant aus, die ist halt auch aber nichts Halbes und nichts Ganzes so, weil du kannst den nicht so richtig auf der 6 spielen, du kannst den aber auch nicht richtig auf der 10 spielen so. Aber es ist eine coole Karte, die lange läuft. Das ist der positive Aspekt bei den beiden, dass du ein paar Wochen Zeit hast. Ich glaube, 3 Stück, also 3 Wochen, beziehungsweise bei Toni Kroos vielleicht sogar 4, um dir den zu holen. Aber ist auch die Frage, ist Thomas Müller in 3 Wochen noch gescheit spielbar? Oder ist es eher dann so, okay, ich habe ihn in Zeit gemacht, aber der liegt jetzt irgendwo bei mir auf dem Pile of Shame irgendwie mit rum?
Das ist ja an sich alles kein Kack-Content so, ne? Das ist ja nicht Kacke, was da kommt. So, die Idee mit dem Toni Kroos und so, das ist ja gut. Auch der Müller ist nicht schlecht, den haben sich die Leute ja auch gewünscht. Aber die Zeitpunkte einfach und dann die Bepreisung, die sind ja auch Teil des Content-Erlebnisses am Ende. Und da muss man einfach sagen, es ist einfach alles irgendwie so, es fühlt sich slightly off an, sag ich mal. Ne, so als hätten sie das irgendwann mal entschieden, dass die im Laufe des Jahres kommen, aber dadurch, dass dann Release und alles eben irgendwie auch verschoben ist, hat sich das dann alles hier und da auch verzerrt. Und ich denke mir einfach nur so, ach komm, das könntet ihr doch irgendwie auch einfach besser machen. Man hat einfach das Gefühl, dass EA da manchmal viel zu unflexibel denkt.
Was jetzt aber flexibel ist, und da kam jetzt zur neuen Promo ein Objective-Spieler, der, ja, also den haben sich viele wohl gewünscht. Er ist nämlich ganz knapp im Team of the Year Voting nicht ins Team des Jahres gewählt worden. Aber jetzt hast du die Chance, ihn zu bekommen. Und der bekommt ja vielleicht sogar noch ein Upgrade. Das ist Caputo. Ja, ihr wisst nicht mal, wo der spielt wahrscheinlich, wenn ihr nicht jetzt gerade in den vergangenen Tagen in FIFA drin wart und euch diese Aufgabe überhaupt mal angeschaut habt. Es ist ein Spieler von Sassuolo, heißt der Verein, glaube ich, in der Serie A. Und es ist ein Spieler, den man mit dem Team of the Year so gar nicht identifiziert hätte wahrscheinlich. Und der hat jetzt eben eine Special-Karte bekommen, die auf Twitter so angekündigt wurde. Und das ist wirklich so ein Aua-Moment für mich, weil ich mir denke, warum kündigt man den so an? Das ist ein Spieler, der ist so weit weg vom Team of the Year, wie ich zu meinen Gegnern im Qualifier. Oder wie manche, ne? Also
ich muss auch einfach sagen, ich verstehe dieses gestörte Upgrade auf dem nicht, ne? Also, der hat eine 79er Base-Karte und einen Inform bekommen mit 82 und bekommt jetzt als Objective-Karte, ich meine, das ist cool, ne? Dann motiviert das die Leute vielleicht auch zum Grinden, das will ich gar nicht schlecht reden, aber dieses Upgrade von plus 5 und dabei plus 13 auf Physis und plus 8 auf Passen, das geht nicht in meinen Kopf rein, ne? Ich habe mich das die Tage schon gefragt, ob ich irgendwie verpasst habe, dass der so viele Updates bekommen hat oder dass er irgendwie voll viele Special-Karten bekommen hat. Und dann habe ich mich gedacht, nee, wenn der schon richtig viele Special-Cards gesammelt hätte, dann wäre der doch wahrscheinlich ein Headliner geworden. Das ist er aber eben nicht. Und ich finde dieses plus 5 Upgrade im Verhältnis so heftig einfach, weil er halt echt, also auch plus 12 Ausdauer, plus 12 Jumping, plus 11 Stärke, plus 18 Aggression, ja, und dann auch plus 9 Übersicht, also 8 auf Passen und so. Das ist ein richtig krankes Update. Es ist cooler, erspielbarer Content für die Leute, aber ich verstehe nicht, woher diese plus 5 zum Beispiel auch kommen.
Ja, das verstehen, glaube ich, wenige. Wir können jetzt mal gerade noch, um das abzuschließen, das Thema What If, noch über das gesamte Team, das erste Team sprechen. Das ist ja wieder eine zweigeteilte Promo. Ich hoffe, dass wir im zweiten Team dann mal noch ein paar interessantere Spieler sehen, weil so richtig geil finde ich die Auswahl ehrlich gesagt nicht. Beispielsweise, also lass uns mal von hinten durchgehen. Also wir haben erstmal keinen Torwart dabei. Schade.
Was schon wieder total dumm ist, wenn man halt kein Gegentor als Challenge hat, dass man im ersten Team nicht mal einen Torwart mitbringt.
Ja, und es sind halt 4 Spieler, 4 von 11 Spielern, also nicht mal die Hälfte, bezieht diese Kein-Gegentor-Ding ein.
Das ist zum Beispiel auch was ich an der Promo kritisiere. Warum wird ein Kanté daran gemessen, wie viele Tore sein Team schießt und nicht daran, dass er dafür sorgt, kein Gegentor zu bekommen? Weil wenn es danach geht, hätte er das Upgrade nämlich jetzt schon verdient, weil es ist nämlich 0-0 ausgegangen, das Spiel.
Das ist irgendwie...
Er ist halt ein ZDM. Ich finde, da hätte man eine Grenze ziehen müssen. So ZM, ZOM, nach vorne, meinetwegen mit Torebeteiligung, ja, ZDM, IV, AVs, Torwart, zu 0 Spiele.
Hätte man machen können, ja, wäre halt wieder zu kompliziert gewesen wahrscheinlich.
Ja, aber um das noch mal so in den Raum zu werfen, keine Ahnung, einfach zu sagen, Mittelfeld und Angriff müssen Tore schießen, finde ich ein bisschen plump. Aber, was, um das Ganze von hinten aufzurollen, das Team, es gibt einen Rechtsverteidiger, 2 Innenverteidiger und einen Linksverteidiger. Eine komplette Abwehrreihe ist diesmal gestellt worden von EA, was sehr cool ist, weil das haben wir noch nicht häufig gehabt. Aber was eben fehlt, ist der Torwart, der gehört nun mal eben auch zur Abwehrreihe. Ja. Aber ansonsten, ja.
Und auch da ist wieder die Gelegenheit, finde ich, aber verpasst. Also, du hast dich jetzt geärgert über dieses Upgrade von Caputo, aber bring doch bei sowas auch einfach mal irgendwelche Zweitligaspieler oder sowas rein. Einfach und gib denen ein cooles Upgrade und gib mal andere Optionen aus anderen Ligen noch und nicht nur denselben Kram wie sonst halt auch immer. Das finde ich so wieder schade. Aber ist nur irgendwie mein Eindruck. So insgesamt, wir haben mit, ich wollte schon sagen Smaldini, mit Smalling.
Smaldini, ja.
Haben wir auch wieder eine sehr krasse Karte in der Innenverteidigung mit dabei, der mit dann vielleicht einem 90er-Rating unglaublich stark auch aussieht. Der, finde ich, sogar noch recht fair bepreist ist mit 730k aktuell. Wenn der ein Upgrade bekommen sollte, steigt der ziemlich sicher auf, ja, 900 oder mehr. Dann. Wir haben Kanté als auch absolut interessante Karte, der auch nochmal mit einer 93 dann stark aussehen kann. Gomez von Sevilla, der jetzt schon bei 1,25 Millionen knapp ist.
Also hier an der Stelle würde ich kurz einsteigen, denn ich finde tatsächlich bei dieser What-If-Promo ist sehr cool, dass gewechselte Spieler berücksichtigt worden sind, nämlich Gomez, Odegaard und auch Jovic, weil what if they perform, so nach dem Motto, ja? Was ist, wenn die wirklich gute Leistungen auch mit den Clubs erzielen, wo sie jetzt hingewechselt sind? Das wäre halt auch nochmal so eine Storytelling-Ebene gewesen. Und da hättest du bestimmt auch noch andere Spieler als Kanté, Mbabu, Smalling und sowas gefunden. Also, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Die drei in der Promo finde ich sehr cool. Gomez, Odegaard und Jovic, auf jeden Fall sehr nice integriert tatsächlich.
Ja, und auch gute Karten. So, also, ja. Die sind echt, kannst du spielen, so. Und gerade auch mit dem Upgrade noch, ich denke, Jovic ist da eine sehr interessante Karte, denn ja, also, dass Frankfurt in 5 Spielen 6 Tore schießt, ist relativ wahrscheinlich. Und
eins haben sie schon geschafft.
Ja, eben. Also, das packen die ziemlich sicher. Und Jovic ist dann mit 4 Tricksternen, 5 Sternen Weakfoot, finde ich extrem geil. Also, das ist ein Snack, den könnte man noch sich holen.
Könnte man auf jeden Fall machen. Sancho ist zum Beispiel auch dabei. Je mehr Special-Karten er sammelt, desto mehr Tempo bekommt er auch. Also das wird ja auch notwendig langsam. Wobei ich es immer noch geil finde, dass EA ihm ja einen Record-Breaker gegeben hat mit 87 Tempo. Und basierend darauf ist jetzt anscheinend die What-If-Karte entstanden, weil er hat ja nochmal plus 2 Tempo bekommen. Im Vergleich zur Base-Karte hat er dann jetzt schon plus 6 Tempo mit nur 2 Special-Karten bekommen. Das finde ich einfach unfassbar faszinierend, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber es sind ja so Special-Special-Karten.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich hoffe.
Sie hätten ja auch einfach das Base-Tempo höher machen können, wenn sie sowieso so zuballern damit jetzt.
Ich hoffe, dass wir im zweiten Team noch einen Bayern-Spieler dabei haben, würde ich mir aber wünschen. Ich warte eigentlich immer noch auf so einen Musiala, der jetzt immer mehr auch in dieses Bayern-Team reinwächst. Und der dadurch, finde ich, cool werden könnte. Also, ja, ich weiß nicht. Ich finde diesen What-If-Gedanken nicht so cool, wie es hätte sein können. Es ist aber ein guter Ansatz. Und lass uns einen Haken dran machen. Schaut euch das Team einfach mal an. Es gibt ein paar interessante Spieler, aber wirklich überzeugend finde ich es nicht. Punkt. Ist es bis jetzt Medium bei mir.
Ist okay. Also, ich finde, wie gesagt, es sind ein paar sehr, sehr coole Karten dabei. Auch für Leute, die jetzt nicht immer nur die Top-Optionen spielen. Also ich finde zum Beispiel diesen französischen ZM, an dessen Namen ich mich jetzt nicht traue, ganz cool, eigentlich eine Option. Der ist schon cool für 120k. Well-rounded 4-4, ja, mit einem Hunter oder einem Shadow kannst du den easy eigentlich im ZM überall spielen. Und auch der Marcelo, der ist halt ein bisschen langsam, aber wenn man halt Bock auf Liga hat, dann ist das halt ein cooler Verteidiger, weil der hat halt schon geisteskrank gute Defensivwerte, aber er ist halt sehr langsam für FIFA so auch, ne? Aber wenn man Bock hat, kann man das auf jeden Fall machen. So schlecht finde ich das Team nicht, aber ich bin auch gespannt auf Team 2, ob da auch noch mal so ein Banger dabei ist. Ich meine, klar, Kanté ist auf jeden Fall jemand, den man irgendwie immer gerne mitnimmt, aber da geht mehr, glaube ich, ja.
Was auch mehr gehen würde, wäre, wenn man spielen könnte. Und wir hatten jetzt zuletzt, das hast du gemerkt, sogar am eigenen Leib, ich habe es auch gemerkt, einen Tag ohne Matchmaking. Denn irgendwie war schon morgens ist nicht mehr möglich, ein Spiel zu finden. Das haben mehrere Leute gerade auf Twitter dann auch gesagt. Komisch, ich werde immer aus meinen Spielen geworfen. Also man konnte zwar ein Spiel finden, aber sobald man dann drin war im Spiel, ist es sofort abgebrochen. Egal in welchem Modus, ob das Friendlies war, ob das Draft war, Rivals, sonst was. Komischerweise war das nicht bei allen so. Also ich habe zum Beispiel einen Stream gesehen von Fabienne vom Focus Clan, die hat spielen können in Rivals. Ich habe eben alles probiert. Ich habe mehrfach auch FIFA neu gestartet und hier nochmal Verbindung gecheckt und so weiter. Es hat nichts funktioniert. Und dann kam irgendwann am Abend auch eine offizielle Meldung, so ja, wir mussten jetzt mal das Matchmaking deaktivieren, weil gibt irgendwelche Probleme. Da frage ich mich, fällt euch das da erst auf? Also warum gibt es nicht von vornherein einfach so einen Tweet dann, wenn das so viele Beschwerden gibt offensichtlich, dass dann einfach kommt, hey, wir haben gemerkt, es gibt irgendwie Probleme, wir sind dran. Also auch da nicht mal, jo, wir haben eine Lösung dafür, sondern einfach so, wir sind uns bewusst, dass das passiert. Wir gucken gerade, woran das liegt. Das ist das Erste, was mir da gefehlt hat. Und dann hatte mir ein Freund einen Screenshot zugeschickt von jemandem, der dann geantwortet hat auf diesen Tweet mit, ja, ne, es gibt Probleme. Ja, irgendwie nicht erst gerade, sondern eben schon den ganzen Tag. Woraufhin dann eine Antwort auf diese Antwort kam, nach dem Motto, ja, wir raten dir auch keine Points jetzt aufzuladen oder zu benutzen, weil, ne, Verbindung und so weiter, kann ja irgendwas schiefgehen. Da wurde es halt einfach ohne Grund auf Points wieder bezogen, auch wenn es eigentlich nur ums Spielen ging. Wo ich mir dann auch wieder denke, Kundenservice auf Twitter bei EA ist leider sehr FIFA-Points orientiert.
Okay, machen wir einen Haken dran. Ja, also ich hatte den Tag tatsächlich Lust, mit meinem Bergkamp ein bisschen Rivals zu spielen und meinem Neymar und allem, also dem Team halt, und starte das Spiel. Matchmaking geht nicht und hab das Spiel wieder geschlossen. Hat mich auch in dem Moment, keine Ahnung, ich hatte richtig Bock und dann kommt diese Meldung und ich hab's halt einfach wirklich direkt ausgemacht, weil ich gedacht habe, ach komm, weißt du was, dann halt einfach nicht. Ehrlich, dann halt einfach nicht.
Übrigens, ich habe die Weekend League auch wieder gespielt. Ich bin mit einem 3-2, dann habe ich es beendet, weil ich hatte einfach gar keinen Bock. Wirklich, Weekend League wird irgendwie so immer unsinniger. Ich hatte letztens irgendwie hatte ich 13 Siege. Ein Freund hat dann noch den 14. für mich geholt und hat dann sogar noch bis Gold 2 gespielt, aus Spaß an der Freude, weil ich nicht mehr zocken konnte. Und am Ende war es ja jetzt sogar ein ziemlich gutes Team of the Week, ne, mit Cristiano Ronaldo und so, gab ja ein paar interessante Karten. Ich hatte einfach wieder nichts in meinen Picks, gar nichts, und das hat natürlich dann nochmal mehr demotiviert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche noch irgendwie 2 Spiele, wo ich ein Tor schieße in Foot Champions, um diesen Meilenstein aufzulösen, ne, kriege ich irgendwie den 125k-Pack. Spoiler, war nichts drin. Und also wirklich nichts, es war wieder mal ein sehr enttäuschendes Pack. Und dann, glaube ich, noch auch 2 Siege für die Icon Swaps. Und dann dachte ich, komm, okay, spielst du halt die Spiele noch und dann ist egal, weil ich glaube, Weekend League habe ich jetzt wirklich für mich abgehakt. Ich will diesen Modus auch nicht mehr spielen. Es bringt einfach gar nichts. Es ist am Wochenende, gerade jetzt auch bei dem tollen Wetter, was wir haben, sowas von eine Zeitverschwendung.
Okay. Zeitverschwendung war auch für die Leute, die versucht haben, mit Prime Icon Deko ein Spiel zu finden, denn das ging mal wieder nicht. Das war, hatten wir schon mal mit roten Karten.
Ja, oder mit Stindel. Stindel war das auch mal.
Und genau, Stindel, Player of the Month. Ein Fehler, der immer wieder häufiger auftritt. Ich weiß nicht, ob er schon raus ist, der Fehler, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, das war auch mal so zum Stand der Dinge tatsächlich. Wir sind jetzt schon recht weit in der Folge. Wir haben, glaube ich, noch zwei Themen,
ja,
also, die wir aber vergleichsweise schnell rumbekommen.
Ja, das können wir gleich einfach noch sagen. Was mir noch einfällt, das haben wir jetzt nicht auf der Liste, wir scheinen gar keinen Winter-Refresh zu bekommen, ne? Weil jetzt ist A, der Winter auch mal rum und B, irgendwie auch die Saisonhälfte rum. Und eigentlich war das ja immer so zum Start der Rückrunde, gab es dann diese Updates. Und nachdem wir in der vergangenen Saison einen sehr kleinen Refresh bekommen haben, also mit nur ein paar geupdateten Karten, bekommen wir dieses Jahr wohl gar keinen. So wie es aussieht.
Ja, und es fehlen ja immer noch auch einfach Spieler in der Database, ne? Oder in Food allgemein. Ich meine, die sind ja jetzt in die Database hinzugefügt worden, aber sie sind immer noch nicht im Spiel. Ich vermisse zum Beispiel immer noch so einen Cavani bei Manchester United.
Stimmt. Der spielt ja auch nicht erst seit gestern.
Nee, der spielt da nicht erst seit gestern, das ist richtig.
Gut, Cavani, wer ist Cavani? Und damit gehen wir jetzt noch in zwei kleine, ganz, ganz kleine Themen. Und zum einen war das ein Abseitstor, also wirklich ein klares Abseitstor bei einem der Qualifier, ich glaube, es war jetzt der dritte Qualifier, das auf Twitter offiziell auch gefeiert wurde. Italian Stallion hatte dann auch drunter geschrieben, so, ja, ist ein tolles Tor, ist halt aber einfach klar abseits. Und da sieht man auch mal wieder, dass das Spiel nicht perfekt ist. Es gibt falsche Abseitsentscheidungen. Und ich glaube auch, ich weiß, woran das liegt, nämlich nicht daran, dass getrackt wird quasi, wo ist der, also die Abseitsregel ist ja wirklich so, dass sobald du mit einem Körperteil, mit dem du ein Tor erzielen darfst, im Abseits stehst, wird, also selbst wenn es nur das Knie ist oder so, gilt das als Abseits. In FIFA zählt, glaube ich, aber der Körpermittelpunkt. Also das ist einfach zu ungenau und dadurch gibt es falsche Abseitsentscheidungen. Das war ja schon länger so irgendwie am Rumoren, habe ich das Gefühl, und man hatte immer mal wieder das Gefühl, hä, warum war das jetzt abseits oder nicht? Das liegt genau daran. Und, also meiner Meinung nach zumindest, nach meinen Beobachtungen. Das würde ich einfach nur ganz kurz abgehakt haben. Und das andere ist, wir hatten jetzt wieder zwei Patches, die aber wieder nichts am Gameplay verändert haben, trotzdem aber irgendwie Gigabyte-Größe hatten. So, jo, passiert halt irgendwas, aber so die wichtigen Dinge, die im Gameplay mal angepasst werden sollten, ich sag nur Handstände im Strafraum oder so, die werden nicht angefasst, was schade ist. Ich hoffe, dass das mal bald irgendwann angegangen wird und auch transparent, auch mit den Problemen. Also es gab ja zum Beispiel auch dieses Initialisieren, wurde ja in einem Patch eigentlich behoben, aber selbst ich hatte das auch noch mal letztens, dass es ewig in diesem Initialisieren hing nach dem Spielstart. Ganz komisch.
Also, dass sich hier wenig verändert, das sehen wir eben auch an den aktuellen Patches. Ich meine, wir kriegen ja keine Gameplay-Änderungen aktuell. Irgendwie wird alles drumherum ein bisschen versucht zu fixen, aber das ja, ist auch wieder mangelnde Kommunikation, finde ich, dass einfach nicht gesagt wird, zum Beispiel, okay, wir kümmern uns gerade im Hintergrund hier und da um ein paar Sachen, die brauchen jetzt aber im Moment Zeit, dann kommt wieder was zum Patch, also zum Gameplay als Patch, aber ja, bis dato kommt jetzt nichts. Wir hatten jetzt zwei kleinere Patches, wobei die auch vergleichsweise groß sind, weil halt immer auch immer viel Bilder und sowas, sage ich mal, mitgemacht werden, neue Grafiken hier und da, das ist ja auch soweit okay. Aber patchtechnisch geht es halt eben nicht weiter. Das Abseitstor, das nehmen wir jetzt mal so hin. Das passiert im echten Fußball halt eben auch mal. Um die diesen Stammtischsatz aus FIFA-Chats noch mal mit reinzuwerfen. Aber wie dem auch sei. Also ich denke, wir können mal schauen, ob dann jetzt bald wieder ein Patch mit Gameplay-Änderungen kommt. Denn ich weiß nicht, mich beschleicht ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht gar keiner mehr richtig kommen wird, so ein großer.
Ja, das könnte durchaus sein. Wäre schade, aber gut, wir haben es nicht in der Hand, ne? Wir warten jetzt einfach mal ab. Und lass uns doch damit jetzt ein Wrap-up machen zur Folge. Hast du einen Spieler der Woche, Mero?
Ich durfte ja nicht spielen.
Ach so, ja, okay. Dann sag.
Also tatsächlich hab ich keinen Spieler der Woche dieses Mal, weil ich eben auch einfach nicht dazu gekommen bin zu spielen. Als ich spielen wollte, war es deaktiviert. That's it.
Dann füge ich noch an, ich habe Del Piero als Spieler der Woche. Unglaublich gut. Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass es nur Del Piero war aus der Mid-Icon-SBC. Aber mittlerweile habe ich mich gut mit ihm angefreundet, einfach durch die 5-Star-Weak-Foot-4-Star-Skills. Ist es eine Maschine vor dem Tor, den ich jetzt ganz gut gespielt habe, der auch gut in mein Team aktuell passt. Und ich will, ja, wenn ihr ihn spielen könnt.
Ich sitze hier ein bisschen wort- und fassungslos. Wie kann man denn über Del Piero aus der Mid-Icon-SBC enttäuscht sein?
Ja, ich weiß es nicht. Du weißt, wie es ist. Man weiß, was es noch so gibt. Und ich hätte so einen Ronaldinho natürlich lieber genommen. Aber da können wir vielleicht noch sagen, es gibt jetzt mittlerweile den das zweite Set der Prime Icon Moments SBCs und viele waren auch enttäuscht über Bastian Schweinsteiger. Wo ich sage, die Karte an sich sieht extrem gut aus. Das ist eine richtig gute Karte. Die ist natürlich nicht so gut, wie sie sich alle gewünscht haben, aber zum einen, das Bild ist überragend mit dem WM-Pokal.
Also das Bild ist wirklich überragend. Dann, also da haben sie ein richtig, richtig geiles Bild.
Die Karte ist absolut spielbar. Die ist nicht Top-Tier, aber die ist, also wirklich, die gehört für mich zu den besten zentralen Mittelfeldspielern. So wie die aussieht.
Es ist halt weiterhin schade, dass er 3-3 hat. Das macht ihn für mich nicht ganz so valuable, aber mit Shadow sieht er ja, schon
ganz ehrlich,
nach einem enormen Beast
das aus. Das ist doch so egal. Also als Abräumer im ZDM, von mir aus hat er 3-3. Kante hat 3-2 und wird gespielt. Oder 2-3. So, weißt du, also das finde ich jetzt gar nicht so wichtig für so einen Abräumer, aber die Karte an sich mega gut und auch gut, dass wir jetzt mal diese ganzen neuen Prime Icon Moments haben. Ronaldinho auch wieder mit einer ZOM-Karte, die allein durch diesen Position Change schon wieder. Ja, 2 Millionen Aufschlag gefühlt hat, wahrscheinlich auch ewig nicht auf dem Markt sein wird dafür. Ich weiß nicht, ob die aktuelle drauf ist, aber die sind alle so teuer, die kannst du gar nicht zahlen. Es gab noch, da will ich vielleicht einmal ganz kurz den Blick noch machen auf ein Interview, das Tim Kalation gegeben hat beim Spiegel. Und einen Aspekt davon rauszugreifen, hat gesagt, so ein Ronaldo, Prime Icon Moments, ne, er hatte den ja gezogen, war es in FIFA 20, glaube ich, ne? Und da, also diese Karte, die kriegst du ja eigentlich nicht auf dem Markt, weil die stellst du auch nicht auf dem Markt, wenn du so eine Karte ziehst im Normalfall. Weil 15 Millionen eigentlich auch schon fast zu wenig ist. Und jetzt schlagen wir damit die Brücke, FECWC, ne? Ihr denkt dran, über 65 Millionen kostet so ein Team. Einfach mal drüber nachdenken, ob das das Richtige ist. Und damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Habt eine schöne Zeit, genießt das gute Wetter, das wir aktuell haben und bleibt gesund.
Bis dann, ciao, ciao.